Heute ist wieder mal so ein Text. Es ist der angegebene Predigttext, der mir selber große Schwierigkeiten bereitet. Das ändert aber nichts daran, dass es in der Bibel steht und dass man sich selbst und auch wir als Gemeinde uns dem stellen müssen und auch wollen. Römer 12, Verse 17 bis 21. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Soweit die Theorie. Manchmal, also das Krankenhaus hat so ein gewisses inneres Eigenleben, auch auf emotionaler Ebene. Das gibt's aber überall, das ist nicht nur im Krankenhaus. Das gibt's in jedem Betrieb, das gibt's in Familien, überall, wo viele Menschen zusammenkommen. Manchmal genügt ein einziges Wort, ein Blick, eine Bemerkung und schon ist es passiert. Jemand kränkt uns, ein Nachbar, ein Kollege redet schlecht über uns, zieht uns in den Dreck. Selbst Familienmitglieder verletzen sich gegenseitig, manchmal mit einem Satz, den man nicht wieder vergisst. Und fast automatisch entsteht der Wunsch, zurückzuschlagen. Es nicht einfach hinzunehmen, natürlich nicht mit Fäusten, das machen wir ja nicht. Aber mit Worten oder mit Schweigen, mit Verachtung oder mit einem Gerücht, mit einer Spitze, die ganz genau ins Schwarze trifft. Wir wollen nicht die Verlierer sein. Wir wollen, dass der andere merkt, was er angerichtet hat. Und hier setzt Paulus an. Er sagt etwas, was gegen unsere eigentliche Natur geht. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Nicht ein bisschen weniger Böses oder klug vergelten, gar nicht vergelten. Paulus kennt die Wirklichkeit. Es gibt so eine Spirale des Bösen. Er schreibt nicht an Menschen, die in einer heilen Welt leben. Die Christen in Rom damals erlebten Ablehnung, Benachteiligung, Feindschaft. Und trotzdem sagt er, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Denn wir denken oft, dass derjenige, der vom Bösen überwunden, das ist derjenige, der verloren hat. Der Böse hat ihn ja überwunden, der hat verloren. Paulus sieht es anders. Vom Bösen überwunden wird derjenige, der genauso anfängt zu handeln wie sein Gegner. Wenn mir jemand etwas Böses tut, der Christus nicht kennt, und ich begebe mich auf sein Niveau, dann bin ich genauso wie er. Wer Hass mit Hass beantwortet, wird selber von Hass geprägt. Wer mit Verachtung reagiert, trägt die Verachtung weiter. Wer zurückschlägt, sorgt dafür, dass der Schlag weiter wirkt. So entsteht eine Spirale. Einer verletzt den anderen, der eine schlägt zurück, der erste schlägt noch härter zurück. Und am Ende weiß niemand mehr, wo es angefangen hat. Man kann das sogar in Familien beobachten. Es gibt Geschwister, die sprechen jahrzehntelang nicht miteinander. Das gibt es alles. Fragt man nach dem Grund, erinnert sich kaum noch jemand genau. Aber irgendwann, da gab es eine Verletzung und dann eine Gegenverletzung und dann noch eine. Und die Geschichte setzt sich fort. Das Böse lebt davon, dass es immer wieder weitergegeben wird. Wie ein Feuer, das immer wieder neues Brennmaterial bekommt. Wir kennen den alttestamentlichen Bericht von Josef. Seine Brüder schmeißen ihn in den Brunnen und er wird verkauft nach Ägypten. Sie haben sein eigentliches Leben zerstört. Jahrzehnte später stehen sie vor ihm und fürchten seine Rache. Jetzt hätte Josef, nachdem ihr Vater gestorben ist, allen Grund zurückzuschlagen. Was sagt Josef? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Er verharmt das Unrecht nicht, verharmlost das Unrecht nicht. Er nennt das Böse beim Namen, aber er überlässt die letzte Bewertung Gott. Und ich sag mal, diesen Bericht, den kennen wir alle recht genau. Es war im Plan Gottes. Sogar das Böse. Genau das meint Paulus. Das Böse soll bei uns nicht noch einmal zur Welt kommen. Praktisches Beispiel. Eine Frau erzählt, dass sie jahrelang unter den Sticheleien einer Kollegin leidet. Immer wieder wollte sie zurückschlagen. Schließlich entschied sie sich, nicht jede Gemeinheit zu beantworten. Die andere Kollegin, die ändert sich nicht sofort. Aber die Frau stellt fest, der Hass verlor seine Macht über sie. Die Kollegin bestimmte nicht länger ihre Gedanken. Paulus fordert die Gemeinde nicht zu einer allgemeinen Menschlichkeit auf. Es ist kein Humanismus. Wenn wir heute in die Welt schauen, wo der Mensch sich doch angeblich immer weiterentwickelt und wir zum großen Weltfrieden gelangen wollen, eben als wir im Auto saßen und hergefahren sind, ein Schiff wurde in der Straße von Hormuz von einer unbekannten Rakete getroffen und die USA müssen gleich wieder den Iran angreifen, obwohl sie gar nicht wissen, ob die das waren. Und schon ist dieser ganze Prozess wieder neu angefacht und der Krieg hört nicht auf. Das ist doch das, was Menschen machen heutzutage. Du tust mir ein bisschen und ich hau viel Dollar zurück. Und so schaukelt sich das immer weiter auf. Humanismus funktioniert nicht wirklich. Die Versuche von Sozialismus und Kommunismus haben wir miterlebt, es funktioniert nicht. Was eigentlich passiert, im Hintergrund steht das Kreuz. Dort geschieht genau das, wovon Paulus spricht. Jesus wird verspottet, geschlagen, verurteilt, gekreuzigt und er schlägt nicht zurück. Der erste Petrusbrief, da steht, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht. Und am Kreuz betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hier wird diese Spirale des Bösen unterbrochen. Das Böse ist nicht harmlos und Schuld wird auch nicht ignoriert. Aber Christus trägt sie. Die Sünde wird nicht geleugnet. Dann hätte Christus nicht sterben brauchen. Sie wird nicht geleugnet. Sie wird gerichtet. Und das Gericht trifft den Sohn Gottes. Darum ist das Kreuz der Ort, an dem Gottes Gerechtigkeit und Gottes Barmherzigkeit zusammenkommen. Und genau deshalb können Christen auf Vergeltung verzichten. Nicht, weil Unrecht unwichtig wäre, sondern weil Gott das letzte Wort über Unrecht hat. Jesus selber sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Oder wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Diese Worte werden oft missverstanden. Hier wird keine Feigheit gefordert, sondern Freiheit. Der andere soll mit seinem Verhalten nicht bestimmen, wer ich bin und wie ich handle. Wir werden immer auf böse Menschen treffen, die uns irgendwas wollen. Werden wir immer. Haben sie die Macht zu bestimmen, dass ich auch so sein muss? Manchmal sehen wir das bei Kindern. Ein Kind wird geschubst und schubst zurück. Das erste Kind haut zu. Nach ein paar Minuten weinen beide. Keiner weiß mehr genau, wer angefangen hat. So funktioniert das Böse. Christus zeigt einen anderen Weg. Zu dem Thema möchte ich noch mal was aus unserem Urlaub erzählen. Wir waren ja nur in Polen und Polen ist ja erzkonservativ-katholisch. Wir waren in so einem Leonardo-Park, da sind so Holzspielsachen und Logikspiele und das war ein riesengroßes Gelände, da konnte man, ja, wir waren bestimmt 3 Stunden da und haben noch gar nicht alles gemacht und da waren 2 Schulklassen. Ich schätze mal so 3. Klasse. 3., vielleicht 4., aber mehr nicht. Und innerhalb von 3 Stunden habe ich keinen einzigen Streit gesehen. Ich habe keine Träne, nichts. Die Lehrer saßen entspannt am Rand und haben sich unterhalten. Zwischendurch waren so ein paar Situationen, als dieses Mädchen da hinging zu den Jungs, die da mit dem Katschi da geschossen haben. Ich dachte, die darf doch bestimmt nicht mitspielen. Doch, sie durfte mitspielen. Also Kinder, die in einem wirklich christlichen Umfeld aufwachsen, ich will jetzt den Katholizismus nicht hochloben, aber diese Werte, die biblischen Werte, das haben die Kinder gelernt und das ist ihnen in das normale Leben übergegangen und sie gingen anders miteinander um, als wir das hier so heute gewöhnt sind. Was ich hier an Schulklassen sehe, sie sind ja nur, naja, ich will keine politischen Reden halten, aber es ist wird teilweise anders gehandhabt. Ne? Es ist schön, wenn man auf den Weg hört, den Christus zeigt. Die Rache ist mein. Dieser Satz klingt für unsere Ohren vielleicht ein bisschen fremd. Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Darüber kann man erschrecken, aber eigentlich ist er eine Befreiung. Paulus sagt nicht, Unrecht spielt keine Rolle. Er sagt auch nicht, vergiss einfach alles. Er sagt, Gott sieht das Unrecht. Gott nimmt die Schuld ernst und Gott wird gerecht richten. Darum musst du und ich nicht Richter spielen. Wir Menschen sind schlechte Richter. Unsere Urteile werden immer eingefärbt sein von Verletzungen, von Angst, von Eigeninteressen. Und wir können nur vor die Stirn schauen, Gott sieht die ganze Wahrheit. Wer Vergeltung Gott überlässt, nimmt die Last von den eigenen Schultern. Wir haben einen Vortrag von Klaus Günschel gehört und da ging es um die Rachepsalmen. Und er sagt, er freute sich daran, dass das Unrecht, das auf dieser Welt ja offensichtlich passiert, das wird nicht unter den Tisch gekehrt. Wenn Gott gerecht ist, heißt das auch, dass er Gericht üben wird. Auf eine Art, also es wird viele Menschen geben, denen wird diese Gerechtigkeit nicht gefallen. In Ewigkeit nicht gefallen. Aber wir haben eben nicht diese Aufgabe zu verdammen. Herr, du kennst die Wahrheit besser als ich. Ich lege die Sache in deine Hände. So sollten wir damit umgehen. Das bedeutet nicht Passivität. Paulus fordert nicht dazu auf, Unrecht zu dulden oder Gewalt hinzunehmen. Auch Christen dürfen Grenzen setzen. Sie dürfen sich schützen, sie dürfen Recht suchen. Letzten Sonntag bei Wagners in Rosenow haben wir darüber gesprochen, wie das ist, wenn uns gewaltvolle Sachen begegnen. Ich sage, na ja, dein Samuel, der wird schon reagieren, wenn dir jemand was tun will. Und das, wir haben eine Verantwortung auch füreinander. Natürlich dürfen wir unsere Kinder, unsere Frauen schützen. Wir sollen, dürfen auch Gesetze in Anspruch nehmen, dass auch Christen nicht böses Unrecht geschieht. Der Staat hat nach Römer 13 sogar ausdrücklich den Auftrag, Recht und Ordnung zu wahren. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen Recht und Ordnung. Aber persönliche Vergeltung und Rachsucht haben keinen Platz im Leben der Christen. In Psalm 37, Vers 1 steht, entrüste dich nicht über die Bösen. Denn wer ständig über erlittenes Unrecht nachdenkt, wird selber von ihm gefangen genommen. Paulus lädt dazu ein, die Sache aus den eigenen Händen in Gottes Hand zu legen. Praktisches Beispiel, was ich selber nur zu gut kenne. Manchmal liegt man nachts wach und führt innerlichen Prozess. Kennt ihr das? Man hält Reden, die man wahrscheinlich niemals halten wird. Man gewinnt Streitgespräche, die nicht stattfinden. Man spricht Urteile über Menschen. Am Morgen ist man dann erschöpft und das Problem steht immer noch. Kenne ich nur zu gut. Paulus sagt, leg die Sache Gott hin. Du musst nicht die ganze Nacht Richter spielen. Jetzt wird's noch radikaler. Dem Feind Gutes tun. Wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Klingt doch fast unrealistisch, ne? Dem Feind helfen, demjenigen, der mich verletzt hat? Ja. Genau das hat Gott getan. Paulus schreibt einige Kapitel vorher: Als wir noch Feinde waren, sind wir mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes. Wir waren nicht immer Gottes Freunde. Wir waren Sünder. Und dennoch hat Gott uns geliebt. Darum gilt, wer Gottes Gnade empfangen hat, kann sie nicht für sich behalten. Natürlich gelingt das nicht immer, man darf auch nicht unrealistisch werden. Manchmal sitzen die Verletzungen tief, manchmal braucht Vergebung auch Zeit. Manchmal sind Wunden so groß, dass auch ein Abstand nötig sein kann. Die Bibel fordert keine billige Versöhnung. Aber sie ruft dazu auf, dem anderen nicht seine Menschlichkeit abzusprechen. Denn selbst der nicht mein Freund ist, ist ein Mensch, den Gott geschaffen hat. Jesus erzählt von einem Mann, der unter die Räuber fällt. Und gerade ein Samariter hilft ihm, ein Mensch aus einer Gruppe, die von den Juden verachtet wurde. Damit macht Jesus deutlich, Nächstenliebe fragt nicht zuallererst, hat er es denn auch verdient, dass ich ihm helfe? Nein, die Frage lautet, was braucht dieser Mensch jetzt? Was bedeutet jetzt diese Feindesliebe für mich heute? Vielleicht bedeutet sie, den Nachbarn trotzdem zu grüßen, dem schwierigen Kollegen trotzdem sachlich zu helfen, den Verwandten nicht bei jeder Familienfeier bloßzustellen, nicht jede Gelegenheit zur Retourkutsche zu nutzen. Gerade in diesen kleinen Situationen entscheidet sich oft, ob das Böse weitergetragen wird. Wir haben das große Glück, dass wir zuallermeist keine Feinde im dramatischen Sinne haben. Dass jemand jetzt mit der Kalaschnikow hinter uns herläuft oder so, das haben wir glücklicherweise noch nicht. Aber es gibt Menschen, mit denen wir so unsere Schwierigkeiten haben. Das hat, denke ich, jeder. Nachbarn, ehemalige Freunde, Kollegen, auch in der Familie. Es gibt Menschen, dessen Name schon schlechte Gefühle auslöst in einem. Was bedeutet unser Predigttext dort? Vielleicht bedeutet er, dass man nicht jede Bemerkung beantworten muss. Vielleicht bedeutet er, dass man nicht jedes Unrecht 100-mal im Kopf wiederholen muss. Man vielleicht den ersten Schritt zu einem Gespräch wagt. Was auch wirklich hilft, ist für jemanden zu beten. Ich finde, wenn man für jemanden gebetet hat, fällt es einem schwerer, böse Gedanken zu haben über ihn. Das ist wie so eine moralische Grenze in einem. Also als Tipp, wenn man wirklich jemanden hat, den man nicht leiden kann, bete für ihn. Das ändert vielleicht den anderen nicht, aber einen selber. Das fällt schwer. Unser Herz sagt eigentlich, der andere soll zuerst kommen. Das Evangelium sagt, du bist bereits beschenkt worden, darum kannst du den ersten Schritt wagen. Hier muss man jetzt noch eine theologische Klarstellung machen. Paulus schreibt, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Bemerkenswert sind die Worte, ist es möglich und so viel an euch liegt. Frieden braucht immer zwei Seiten. Nicht jede Beziehung lässt sich heilen. Nicht jede Versöhnung gelingt. Nicht jedes Gegenüber ist bereit. Und wir sind nicht zuallererst für das Ergebnis verantwortlich. Aber wir sind verantwortlich für den Teil, den wir leisten können. Das ist auch wichtig, gerade so seelsorgerisch, wenn man sich bemüht hat und das klappt nicht, dann muss man sich nicht zerfleischen, so viel an dir liegt, und wenn es möglich ist. Das ist eine Einschränkung. Aber das, was man selber leisten kann, das soll man leisten. Überwinde das Böse mit Gutem. Das ist so wie eine Zusammenfassung des Predigttextes. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Paulus meint nicht, dass wir das Böse aus eigener Kraft besiegen könnten. Das können wir nicht. hat Christus bereits getan durch seinen Tod und seine Auferstehung. Darum dürfen Christen Menschen sein, die anders handeln. Nicht aus Schwäche, sondern aus Stärke. Nicht aus eigener Stärke, aus der Stärke Jesu. Nicht aus Angst, sondern aus Vertrauen auf Gott. Nicht, weil das Böse harmlos wäre, das ist es nicht, sondern weil Christus stärker ist als das Böse. Jedes Mal, wenn ein Mensch auf Rache verzichtet, wird etwas von Gottes Reich sichtbar. Ich habe sofort die Bonhoeffer-Biografie im Hinterkopf, wie er da bei der Gestapo in Haft sitzt. Und da kommt sogar so ein Unteroffizier zum Glauben, weil der Bonhoeffer so anders ist als die anderen. Jedes Mal, wenn Vergebung geschieht, verliert das Böse an Macht. Jedes Mal, wenn Liebe stärker ist als Hass, leuchtet etwas von Christus auf. Die Welt lebt nach dem Gesetz der Vergeltung. Christus lebt nach dem Gesetz der Gnade. Und er lädt uns ein, ihm darin zu folgen. Letztendlich tragen wir alle Verletzungen mit uns herum. Jeder von uns. Manche sind klein, manche sind groß, manche ganz frisch. Manche sind schon Jahre her und tun immer noch weh. Christus fordert uns nicht dazu auf, so zu tun, als wäre nichts geschehen. Das ist unrealistisch, das stimmt auch nicht. Aber er lädt uns ein, unsere Verletzungen in seine Hände zu legen. Er erinnert uns daran, du musst nicht Richter sein. Du musst auch nicht vergelten. Du musst auch nicht die Last der Rache tragen. Gott ist gerecht und Christus ist barmherzig. Die Aufforderungen unseres Textes sind groß, zu groß für uns allein. Niemand von uns liebt seine Feinde von Natur aus. Niemand vergibt immer bereitwillig. Niemand überwindet das Böse aus eigener Kraft. Darum beginnt der Römerbrief auch nicht mit unseren Leistungen, sondern mit Gottes Gnade. Christus hat uns zuerst geliebt. Christus hat uns zuerst vergeben. Christus hat uns zuerst mit Gott versöhnt. Und aus dieser Versöhnung leben wir. Deshalb können wir wagen, was Paulus sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Denn das Gute, von dem Paulus spricht, ist letztlich nicht unsere Tugend. Es ist die Kraft des auferstandenen Christus, die in seiner Gemeinde wirkt. Wir haben heute Morgen am Frühstückstisch gesessen, Dietlund und ich, und wir haben gemerkt, wie aktuell das ist. Wir sind ja mitten in dieser Welt und uns begegnen immer wieder Sachen, und die uns wirklich zutiefst bewegen, die uns wirklich angreifen. Für mich ist es gut, wenn ich mich mit solchen Texten beschäftige. Das ist so, als wenn man wirklich einen Schritt zurücktritt und mal aus einem anderen Blickwinkel auf die Situation guckt. Also wie wir durch diese Welt laufen, ist nicht egal. Das, was die Menschen gewöhnt sind, wenn du mir was tust, dann brate ich dir auch einen rüber. Wenn man dieses Prinzip verlässt, kann man eher darauf hoffen, dass auch mal einer zur Besinnung kommt und sich mal fragt, ob es nicht etwas gibt, was darüber hinausgeht. Ich weiß, das ist ganz leicht gesagt und mich trifft das alles ganz genauso. Aber es hilft mir, mich damit zu beschäftigen und mal zu gucken, was Gott dazu sagt. Amen.